Unser Thema heute Morgen lautet Wissenswertes. Wenn man so mit offenen Augen durch die Ortschaften fährt, dann fällt einem auf, dass zurzeit Plakate die Straßen säumen von der Postfinanz. Und da steht drauf, wer weiß es? Wissen, das zählt. Und da habe ich eins auch abfotografiert, für mich dann, um das wirklich auch so bleibend vor Augen zu haben. Es ist das Wissen, das zählt. Ich meine, niemand von uns kommt allwissend auf die Welt, oder? Also ich erinnere mich noch, ich war damals viel kleiner. Man kann nicht mal sehen, wenn man auf die Welt kommt. Das dauert ein paar Wochen. Geschweige denn sprechen lernen, laufen lernen, essen lernen. Später geht man in den Kindergarten, in die Schule. Man lernt ständig hinzu. Und so ist das im Großen auch. Es gibt ja nicht umsonst eine Wissenschaft, die Wissenschaft. Ob das jetzt in der Technik ist, ob das medizinisch ist, man kann ja nur staunen, welche Fortschritte da gemacht werden. Ob das im Kleinen, im Großen ist, im Mikrokosmos, im Makrokosmos, das Wissen nimmt ständig zu, die Einblicke auch ins Universum und überhaupt ins weltliche Geschehen und auch physisch gesehen, ständig wächst man darin. Wir haben heute auch die größten Möglichkeiten, dass unser Wissen zunehmen darf, durch Technik, durch Bücher, durchs Internet, wie hast du gesagt, Endbildschirme oder so, wie hieß? Endgeräte. Ja, genau, in den Endgeräten, wo alles drin ist und noch viele Links und man hat einen Begriff, man kann nachschlagen und das geht so schnell, da findet man die Erklärungen. Also das ist schon köstlich, aber bei allem Wissen, wo wir auch drin zunehmen, hat die Welt kein Wissen über die wichtigsten Dinge des Lebens. Wir haben es ja gelesen, beziehungsweise der Freddy, es gibt Dinge, die hat kein Auge gesehen, kein Ohr gehört. Das ist in keines Menschen Herz gekommen, was Gott bereitet hat, denen, die ihn lieben. Also es gibt unendlich viel mehr zu entdecken im Wort Gottes. Und die Welt, der fehlt dieses Wissen über das eigentliche Leben, über Gott als Person, auch was lebenswert ist oder über den Tod, was nach dem Tod geschieht, wie es weitergeht. Es gibt so viele unsichtbare Dinge, die aber genauso real sind wie die sichtbaren Dinge. Und das vermittelt uns Gott in seinem wunderbaren Wort. Ich wiederhole das bewusst. Ich finde das so faszinierend, was kein Auge, wer kann das sagen? Das kann uns nur Gott vermitteln. Was kein Auge gesehen hat, was in keines Menschenherz gekommen ist, was Gott bereitet hat, denen, die ihn lieben. Und da haben nur Bibelgläubige einen riesengroßen Vorteil. Wohl dem Menschen, der Bibel glaubt. Der weiß viel mehr. Wie hat es Peter Hane gesagt, hat mir heute Morgen jemand zugeschickt. Ja? Christen sind Führungspersönlichkeiten, weil sie die Bibel haben, der Bibel glauben und wissen, wo es lang geht. Die können das dieser Welt zeigen. Wir haben das letztes Wochenende so wunderbar erfahren dürfen, ja, mit Beat Abdi. als uns das Evangelium Jesu Christi verkündigt wurde. Also Bibelgläubige haben da tatsächlich einen Vorteil, also was kein Auge gesehen und so weiter. Und dann geht es ja da weiter im 1. Korintherbrief 2,12. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen. Die sind immer noch auf der Suche. Wir haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, so dass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. Ich finde das unwahrscheinlich ermutigend. Und dann argumentiert der Apostel und schreibt weiter in Vers 13, und davon reden wir auch. Nicht in Worten, die von menschlicher Weisheit gelehrt sind, so wichtig das alles ist und so nötig wir das haben, sondern in solchen, die vom Heiligen Geist gelehrt sind, indem wir Geistliches geistlich erklären. Und das wollen wir versuchen, heute Morgen zu tun. Ich hatte jetzt, als wir auf der Tour waren, stand ich an einem Büchertisch und da war so ein kleines Büchlein mit dem Titel Das Schönste, das da noch auf uns wartet, so ähnlich, sinngemäß. Und da heißt es dann unter anderem in diesem Büchlein, das erste Bibelbuch teilt uns mit, woher wir kommen. Das letzte, wohin wir gehen. Wir selbst könnten das nie herausfinden. Es gibt keine wissenschaftliche Methode, mit deren Hilfe wir feststellen können, wie die Welt entstanden ist. Wir können nicht bis zum Anfang zurückgehen. Es gibt auch keine Methode, mit denen wir in die Zukunft gehen könnten, um zu sehen, was auf uns zukommt. Wir brauchen göttliche Offenbarung über diese Grundlagen. Und da hinein führt uns der Heilige Geist, der in Gott ist, der Gott ist, der weiß, was in Gott ist und der in uns gekommen ist. Und ihr Lieben, das sind unermessliche Reichtümer. Die Bibel spricht da auch von Schätzen, die aber entdeckt werden müssen. Und dieses Lernen, sage ich jetzt mal so, dieses Lernen, dieses Zunehmen in der Erkenntnis, im Wissen der Reichtümer, die uns durch Jesu kommen, durch seinen Tod, seine Auferstehung und Himmelfahrt geschenkt wurden, dieses Wissen hört hier auf der Erde nicht auf. Das geht in der Ewigkeit weiter. Es hat einmal jemand geschrieben, MacDonald ist es, der das geschrieben hat, der Himmel wird die Schule und Gott unser Lehrer sein. Seine Gnade wird das Schulfach sein, während wir die Schüler sein werden und das Schuljahr wird die Ewigkeit umfassen. Weil nur Gott ist allwissend. Wir werden ja nie allwissend sein. Ich denke nicht, auch in der Ewigkeit nicht. Ja? Aber er schreibt dann noch etwas weiter, was ganz Interessantes. Das wirft auch die interessante Frage auf, wie viel werden wir wissen, wenn wir in den Himmel ankommen? Und es legt die Möglichkeit nahe, dass wir uns für die himmlische Universität vorbereiten können, indem wir uns jetzt intensiv mit der Bibel befassen. Und das wollen wir tun, heute Morgen damit beginnen. Ich habe das so auf dem Herzen, vielleicht kann man andere weitere Gottesdienste dann auch nutzen, um uns da stückweise weiterzuführen, Wissenswertes. Was dürfen wir wissen? Was vermittelt uns die Bibel und das köstliche Wissen nicht irgendetwas Vages, etwas Zweifelhaftes, sondern das ist wie ein Zertifikat, wie ein Stempel. Eine Unterschrift, das ist verbürgt, das darfst du mitnehmen für dein Leben. Und da wäre der erste Punkt heute Vormittag, Römer Kapitel 6, Vers 6 bis 11. Und das haben wir jetzt hier an der Leinwand nur für diejenigen, die aus Versehen ihre Bibel vergessen haben, damit sie das dann ein bisschen mitverfolgen können. Und bitte achtet auf dieses Wort Wissen, ja? Also Römer 6, 6 bis 11. Da wir dieses Wissen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde abgetan sei, dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Denn wer gestorben ist, ist freigesprochen von der Sünde. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Und jetzt wiederum. Da wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt nicht mehr stirbt, der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Denn was er gestorben ist, Jesus Christus, ist er ein für allemal der Sünde gestorben. Was er aber lebt, lebt er Gott. Und das dürfen wir jetzt alles auf uns übertragen. So auch ihr, haltet dafür, dass ihr der Sünde tot seid, Gott aber lebend in Christus Jesus. Wir gehen das der Reihe nach mal an, so Vers für Vers. Aber vielleicht am Anfang ist noch wichtig, dass es hier ganz spezielle drei Formulierungen gibt, die wir wissen dürfen, die eine Tatsache sind für jeden, der an Jesus Christus glaubt und somit dann auch von Neuem geboren ist. Erstens, du bist mit Christus gekreuzigt. Vor Gott ist das absolute Realität. Ich sage jetzt vielleicht etwas Erschreckendes, auch wenn du nicht danach lebst. Du sollst danach leben, darauf kommen wir auch noch. Aber es ist sowieso, wenn du von Neuem geboren bist, bist du vor Gott der Stellung nach mit Christus gekreuzigt. Und jetzt, dann bist du auch mit gestorben. Das ist das Zweite, ja, steht da. Da bist du mit gestorben. Du bist also der Sünde für tot erklärt. Ich sage, auch wenn du nicht danach lebst. Aber wenn du das angezogen hast im Glauben, ist das so. Und deshalb sage ich etwas Drittes, mit begraben. Und nachher geht es ja dann weiter, dass wir auch mitleben. Als neue Menschen vor Gott. Also, das ist etwas Wunderbares, das bedeutet ja nichts anderes als sein Kreuz wird zu unserem Kreuz, sein Grab wird zu unserem Grab, beziehungsweise sein Tod vorher wird zu unserem Tod und sein Grab dann auch zu unserem Grab und seine Auferstehung wird zu unserer Auferstehung. Und das ist jetzt schon wahr, das dürfen wir wissen. Da wir dieses wissen, dass der alte Mensch, Vers 6, dass der alte Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde abgetan sei, dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Pfarrer, ich glaube Theodor Böhmerle hieß er, der lebte, ich sage jetzt mal ungefähr vor 100 Jahren, aber der hat damals schon gesagt, Christus lebt in mir. Das ist das ganze Geheimnis. Dabei hört alle Religion auf. Sie stirbt am Leben Christi in uns. Halten wir es fest. Und das müssen wir wirklich, das wird ja auch nachher gesagt, haltet euch dafür, zieht das im Glauben an. Du bist das vor Gott, was du in Christus bist. Da spielt es keine Rolle, was du vor Menschen bist, die dich vielleicht drangsalieren, tyrannisieren oder was du in deinen eigenen Augen bist. dass du dir sagst, ach Mensch, ich schaffe es ja nicht, ich komme nicht weiter, ich habe so einen Kampf und ich falle immer wieder in denselben Dreck. Ich komme tausendmal damit zu Jesus Christus, da ist kaum Veränderung in meinem Leben. Du bist das vor Gott, was Christus in dir ist und für dich getan hat. Unser alter Mensch, wenn wir das hier gelesen haben, da wir dieses Wissen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt ist, das heißt, er ist tot für Gott. Der alte Mensch ist die Persönlichkeit, das ist der Mensch in uns, der wir vor unserer Wiedergeburt gewesen sind. Das ist, ich sag mal, der alte Adam und die Sünde, die wir von ihm mitgenommen haben und auch die Folgen der Sünde, nämlich all das Leid, all die Schmerzen bis hin zum Tod. Das betrifft alles den alten Menschen. Aber dann kommt Jesus, er geht ans Kreuz und er nimmt alle Sünde auf sich. Wir haben das in der Evangelisation so wunderbar gehört. Und jetzt haben wir das Vorrecht, dass nicht mehr die Sünde herrschen muss in uns, sondern das, was wir in Jesus geworden sind. Und da geht es dann auch weiter in Vers 7. Denn wer gestorben ist, ist freigesprochen von der Sünde. Ja? Da wir dieses wissen, ist doch klasse, wer zum Tode verurteilt ist und dann auch hingerichtet wurde, bei dem ist die Strafe vollzogen, oder? Stimmt das nicht? Der kann nicht nochmal für die Tat, die er begangen hat, belangt werden und nochmal eine Gerichtsverhandlung stattfinden und nochmal verurteilt werden und wieder hingerichtet werden. Wir wissen, das ist ein für alle Mal geschehen. Durch Christus in mir. Und darum heißt es dann in Vers 10, denn was er, nämlich Jesus, was Jesus gestorben ist, ist er ein für alle Mal der Sünde gestorben. Ja, nicht so oberflächlich, nicht? Was er gestorben ist, Jesus, ist er ein für alle Mal. Radikal. Da ist nicht zu wenig. Das ist vollkommen. Ist er ein für alle Mal der Sünde gestorben. Das ist deine Stellung vor Gott, die du hast. Aber diese Tatsache des Todes Jesu, des Kommens Jesu, des Sterbens Jesu, des Kreuzes, der Grablegung, das hat nun auch einen Umkehrschluss. Das ist ja das Wunderbare. Vers 8 bis Vers 10. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, und ich denke, das haben wir verstanden, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden, da wir wissen, dass Christus aus dem Toten auferweckt nicht mehr stirbt. Es geht nicht. Der Tod herrscht nicht mehr über ihn, denn, ich wiederhole, wenn er gestorben ist, was er gestorben ist, ist er ein für alle Mal der Sünde gestorben. Was er lebt, lebt er Gott. Also genauso wie der Tod des Herrn Jesus Christus dir angerechnet wird und du deshalb nicht mehr verurteilt wirst. Darum hast du Gnade erlebt, so wird dir auch seine Auferstehung angerechnet. Und du hast das Leben in Christus aus Gott. Ich meine, Jesus ist einmal gekommen und einmal gestorben. Wird er nochmal sterben? Wird er nochmal kommen, um zu sterben? Nein, er wird ohne diese Dinge erscheinen in großer Kraft und Herrlichkeit für die, die auf ihn warten und die dann auferwecken. Ja? Jesus stirbt nie mehr, aber er lebt unendlich. Und diese Perspektive zu haben und diese Gewissheit zu haben, die hat ja sonst kein Mensch. die schlausten Nobelpreisträger nicht, wenn sie nicht bibelgläubig sind. Wir dürfen es wissen. Aber das hat dann auch eine Herausforderung in sich, das alles, das soll ja nicht jetzt beim theoretischen Wissen bleiben, sondern es soll zur Tat werden im Alltag, und das beginnt damit, Vers 11, so auch ihr haltet dafür. Andere Übersetzungen sagen, haltet euch dafür, dass ihr der Sünde tot seid, Gott aber lebend in Christus Jesus. Hier steht nicht, bittet aber darum, fleht darum, dass das Realität wird in deinem Leben. Hier steht, halte dich dafür. Nimm es im Glauben an. Und da sage ich jetzt bewusst, ja, auch wenn es uns so schwerfällt, das manchmal auszuleben. Dennoch, sagt die Bibel, halte dich dafür, dass du mit Christus gekreuzigt, gestorben, begraben bist, auferstanden ist und das Leben aus ihm hast, dass die Sünde dir nicht mehr angerechnet wird, dass du versöhnt bist mit Gott. Und hier, liebe Geschwister, da kommen wir vielleicht zu einem nicht geringen Problem. Es gibt Christen, die leben ein wirklich vorbildliches Leben. Das kann man nicht anders sagen. Die sind darin auch ein Zeugnis. Und sie meinen es auch in allem, was sie tun, meinen sie es ernst. Aber sie sind dennoch unmündig. Geht das? Sie sind unmündig. Warum? Weil sie immer nur aus den Evangelien leben oder aus dem Alten Testament. Es gibt Andachtsbücher, die sind gut und gut gemeint und auch hilfreich und so weiter und so fort, aber in manchen Andachtsbüchern geht es fast jeden Tag um dasselbe. Jesus in den Evangelien, er ist gekommen, er ist für dich gestorben und dann wird das angewandt und so weiter und immer dank ihm doch dafür und so weiter und so fort. Und manchmal wünschte ich mir so, hoffentlich kommt mal endlich ein Blatt, das mich auch in die Briefe hineinführt und das mich tiefer hineinführt in das, was Jesus in den Evangelien gebracht hat. Dass ich nicht in den Evangelien hängen bleibe, nicht nur, die sind ja notwendig, das ist ja die Basis, das wissen wir ja alle, aber dass ich darüber hinaus weiterkomme. Heute Morgen, da schickte mir jemand ein wunderschönes Bild aus Brig mit dem Foto, da sieht man die herrlichen Berge der Schweiz. Und dann wie über die Bergspitze eines hohen Berges die Sonne aufgeht, so richtig glühend. Oh, habe ich gedacht, da habe ich zurückgeschrieben, ist das bei euch? Ja, vom Balkon. Ja, man muss mal auf den Balkon, man muss mal raus. Und da darf man auch die Berge sehen, aber die sind nicht alles. Die Berge sind wichtig, das ist das Fundament, aber darüber hinaus geht die Sonne auf. Und den Blick dürfen wir auch haben. Seht einmal, die Hebräer-Christen, denen wirft der Hebräerbriefschreiber vor, dass sie in den Anfangsgründen stecken geblieben sind. Er sagt aber auch an anderer Stelle, in Hebräer 6, 9 bis 10, ich lese das nicht, aber da sagt er ihnen schon, ihr seid eigentlich so, ich gebe das mit meinen Worten wieder, ihr seid eigentlich doch, ihr seid vorbildliche Christen, ihr meint es ernst. Ja, ihr steht zwar jetzt in diesem Kampf, durch die Verführer wieder zurückzugehen in den Judaismus, und davor werden sie ja dann auch gewarnt, aber ansonsten waren sie wirklich in ihrer Liebe zu Gott aufrichtig und auch in ihrer tätigen Liebe zu ihren Mitchristen. Aber dennoch, in Hebräer Kapitel 6 fährt der Schreiber fort und sagt, Vers 1 und 2 gleich, deshalb das Wort von dem Anfang des Christus verlassend. Stellt euch das mal vor. Lasst uns fortfahren zum vollen Wuchs und nicht wiederum einen Grund legen mit der Buße von toten Werken und mit dem Glauben an Gott, der Lehre von Waschungen und dem Händeauflegen, der Totenauferstehung und dem ewigen Gericht. Kommt endlich mal weiter. Ja. Wie kommt man denn weiter? Das sagt er dann in Hebräer 6, 11. Wir wünschen aber sehr, dass jeder von euch denselben Fleiß beweise, das immer tiefer erkenne, zur vollen Gewissheit der Hoffnung bis ans Ende. Oder ich lese mal eine Parallele, Kolosser 2, 2 bis 3. Damit ihre Herzen getröstet werden, vereinigt in Liebe, und jetzt achten Sie bitte mal, zu allem Reichtum der vollen Gewissheit, des Verständnisses, zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, in dem verborgen sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Also merken wir, dass es um viel mehr geht? Um viel mehr? Wir sollen nämlich die ganze Bandbreite erkennen, was die Auswirkungen eigentlich sind von dem, was Jesus gebracht hat. Also ich weiß nicht, ob ich es hier auch schon mal gesagt habe, das ist ja so gewaltig, da waren ja so viele Geheimnisse noch verborgen. Die Bibel sagt ja, wenn die Fürsten dieser Welt, wenn die das gewusst hätten, oder auch die Finsternismächte, die hätten den Herrn Jesus gar nicht gekreuzigt. Nicht nur, dass er sowieso Leben gebracht hat, aber er hat, Gott, der Vater, hatte noch so viel, ich sage einmal ja, bildhaft in der Westentasche, verborgen, versteckt, dass er es nachher rausholt und aufblättert, die ganzen Reichtümer und Schätze in Jesus Christus. Diese Auswirkungen, und die finden wir dann tatsächlich nur in den Teilen der Bibel, die auch davon reden. Und das sind eben die apostolischen Briefe. Haltet euch dafür, dass ihr der Sünde für tot seid. Jetzt geht es aber weiter. Gott aber lebend in Christus. Halte dich dafür, glaube das auch. Das bedeutet, dass wir uns wirklich auch darin bemühen sollen, das jetzt auszuleben, was wir geworden sind. Ja? Heilige. Beides wird nämlich in der Bibel beschrieben, und das finde ich so interessant. Auf der einen Seite macht uns die Bibel, und das erleben wir ja alle, ja? Das erleben wir ja alle. Sie und ich, ich und du. Auf der einen Seite erklärt uns die Bibel an so vielen Stellen, dass unser Leib der Sünde abgetan ist. Und gerade jetzt sagen wir mal Paulus, der sehr deutlich darauf eingeht, aber auf der anderen Seite sagt derselbe Mann, ich bezwinge meinen Leib. Ja, wenn du doch gestorben bist, was zwingst du da noch rum? Ich kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ich will den Lauf vollenden. Ich will das Ziel erreichen. Ich möchte Jesu Tod praktizieren, auch in meinem Leben, um auch seine Auferstehung in meinem Leben jetzt hier heute schon erleben zu können und zu dürfen. Ich vergesse, was da hinten ist. Ich bezwinge meinen Leib, ich bezwinge meinen Leib. Was heißt das? Ja, der Paulus, der kannte auch Anfechtungen, die über den Leib kommen, oder? Der war auch Mensch. Der wusste um Zweifel, der wusste um Nöte, vielleicht um Zwänge, wusste er auch. Aber dann hat er sich Folgendes gedacht: Ich bin mit Christus gekreuzigt, ich bin für Gott, bin ich ein ganz neuer Mensch, aber ich möchte das jetzt auch ausleben im Alltag. Ja, da gibt es ja die Geschichte von Augustinus, ob die jetzt so perfekt ist, aber Sie werden das Beispiel verstehen. Eines Tages wurde Augustinus von einer Frau belästigt, mit der er vor seiner Bekehrung zusammengelebt hatte. Als er sich umdrehte und schnell wegging, rief sie ihm nach: Augustinus, ich bin's doch, ich bin's! Augustinus ging noch schneller und rief ihr über die Schulter zu: Ja, ich weiß, aber ich bin's nicht mehr. Also die Bibel erklärt uns einerseits, dass wir hineingetauft sind in den Tod Jesu, dass wir mitgekreuzigt sind, dass wir mitleben, dass wir ewig leben, unendlich leben, aus Gott haben in Jesus Christus. Ich sagte, das stimmt immer vor Gott, der Stellung nach, die du in Jesus hast, auch wenn du nicht danach lebst, aber du sollst danach leben. Wir sind aufgerufen und das ist der tägliche Kampf, in dem wir stehen. Und da müssen wir diese Dinge dann beherzigen, wie es auch der Apostel Paulus getan hat. Ja, es gibt ja diese bekannte Stelle im Galaterbrief, Kapitel 5, Vers 24, die aber des Christus sind, haben das Fleisch gekreuzigt samt den Leidenschaften und den Begierden. Ja, wie kann man das jetzt mal versuchen, bildlich darzustellen, diese zwei Dinge? Auf der einen Seite, du bist es, und auf der anderen Seite, nun sollst du es auch. Ja? Wie bringt man das zusammen? Ich kam da auf die Idee, ich weiß nicht, alle von Ihnen kennen das, vielleicht jede Mama zu Hause oder jeder Handwerker, es gibt ja diese zwei Komponentenkleber, haben Sie schon mal von gehört? Ja, kennen wir alle, ja, wahrscheinlich. Zwei Komponentenkleber, und dann habe ich mal gedacht, jetzt lese ich mal die Beschreibung, wie das funktioniert. Und da heißt es: Ein Zweikomponentenkleber ist eine besondere Art von Klebstoff, der aus zwei getrennten Komponenten besteht, welche erst im Moment der Anwendung gemischt werden. Der Klebeprozess startet, wenn die beiden Komponenten miteinander in Kontakt treten und eine chemische Reaktion auslösen. Der resultierende Klebstoff ist extrem stark und kann zum Kleben und Abdichten verschiedenster Materialien umgesetzt werden. Ja, wie gesagt, das ist irgendwie ein Bild, ne? Die eine Komponente ist das, was ich in Christus bin. Die andere Komponente ist der Aufruf zur Praxis. Und das möchte ich jetzt im Glauben zusammenführen, zur Anwendung bringen, und dann bewirkt das Kraft und auch Abdichtung, ja? Abdichtung der Welt gegenüber zum Beispiel. Das möchte zur Anwendung kommen in unserem Leben. Da wir dieses Wissen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist. Vers 9. Da wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt worden ist und wir mit ihm leben. Und da gibt es noch so viele weitere Punkte, zum Beispiel, da kommen wir dann vielleicht auch mal drauf. Wir wissen aber, wenn unser irdisches Haus, unser Zelt zerbricht, wir eine Wohnung im Himmel haben, nicht mit Händen gemacht, eine göttliche Wohnung. Wissen Sie, das ist nicht, ich habe jetzt, irgendwo hat mir das jemand erzählt oder habe ich das gesehen, ich weiß es nicht mehr. Zum Beispiel die Muslime, ja, die sagen sich erstens mal, ich weiß es nicht, ob ich ins Paradies komme, da kann ich noch so gut leben und noch so viel versuchen. Es kann immer noch sein, dass der Allah dann plötzlich doch sagt, nee, du kommst da in die Hölle. Trotzdem, ist egal, wie gut du gelebt hast. Ja? Und es ist sogar, das wusste ich gar nicht, es ist offensichtlich sogar möglich, dass Allah, wenn du schon 250 Jahre im Paradies gelebt hast, dich dann auch wieder rausjagt und in die Hölle tut. Ja, das ist ja jetzt nicht so ermutigend, oder? Bei Gott ist das ganz anders. Wir wissen, Christus ist auferstanden, da bist du mit ihm auferstanden. Wenn du stirbst, du hast eine Wohnung im Himmel, das ist kein Wenn und Aber, kein Krümelchen von Zweifel. Und da komme ich jetzt noch zu einem anderen Punkt, den wir noch angehen können, der dauert dann auch nicht so lange. Ja, wieder besseres Wissen, Römer Kapitel 8, Vers 28, das ist allen bekannt, glaube ich, wenn ich Ihnen das jetzt sage. Was steht in Römer Kapitel 8, Vers 28? Die meisten wissen es nicht. Was steht da? Ja. Also die, die ihre Bibel nicht aus Versehen zu Hause vergessen haben, die können das nachschlagen. Römer Kapitel 8, Vers 28. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Da darf man sich ja auch mal reindenken, ja? Ist auch wieder so eine Gewissheit. Wir haben es sicherlich alle schon erlebt, mehr oder weniger, dass wir irgendwo von Gott enttäuscht waren. Dass wir uns vielleicht sogar ärgerten, uns beklagten. Da ist ein Vorhaben nicht gelungen, obwohl wir so aufrichtig waren. Da ist ein Gebet nicht erhört worden. Oder man hat etwas Wichtiges verpasst. Da ist die Frage, ja, war denn das, was ich hier gemacht habe, umsonst? Jetzt habe ich dieses Fach da studiert, jetzt komme ich da gar nicht zum Einsatz, jetzt muss ich ganz was anderes machen. Oder jetzt habe ich mir da eine Ausbildung angeeignet, oder ich sage einmal, ich wollte so gerne Missionar werden und ich habe da auch alles so ja, versucht hinzukriegen etc. und Schulen besucht und auf einmal ja, stellen die fest, du hast Malaria und du darfst keine. Ja, war denn das jetzt umsonst? Also das eine kann ich Ihnen sagen, niemals. Auch wenn es nicht zum Einsatz kommt. Niemals. Es dient immer irgendwie zum Guten. Andere Übersetzungen sagen sogar zum Besten. Aber es wirkt zum Guten mit. Es ist Gottes Plan für dein Leben, du hast das gebraucht. Und es dient für die Ewigkeit. Und das haben wir ja dann schon öfter gemerkt, auch erst später dann, in manchen Situationen, ja nicht immer, aber in manchen Situationen ist es dann so, dass wir später merken, doch Mensch, du, das war genau richtig eigentlich damals. Der Herr hatte etwas Besonderes vor, für uns oder für andere. Ich erzähle Ihnen da eine Geschichte, ist keine Geschichte, das habe ich so erlebt, ist vielleicht ein bisschen abenteuerlich jetzt, aber mir ist auch nichts Besseres eingefallen im Moment. Vor Jahren waren wir ja Missionare in Bolivien und da war Riberalta wirklich noch eine Urwaldstadt, konnte man nur mit dem Flugzeug erreichen. Und wir hatten dann damals auch verschiedene Stationen ganz tief im Urwald drin, also manchmal sind wir 4 Wochen gereist mit dem Boot, über die Flüsse, 4 Wochen, immer tiefer in Urwald. Ich habe sogar geschwommen und nachher geangelt und da waren Piranhas dran. War auch lecker. Ja, das nur nebenbei. Auf jeden Fall einmal, wir hatten ich erinnere mich noch, war ein holländischer Missionar dabei, Lukas van Haaren und ich, wir hatten einen Bibelkurs an einem Ort tief im Urwald. Ganz ein kleiner Ort, so eine Lichtung kann man sagen, ganz tief im Urwald, am Fluss gelegen. Und da hatten wir diese Bibelwoche und wir sind hingeflogen worden, glaube ich. Ja, wir sind hingeflogen worden mit so einer Cessna. Aber zurück konnte man uns nicht abholen und dann mussten wir mit so einem kleinen Boot, mit so einem kleinen Außenbordmotor, mussten wir dann zurück. Aber wir wussten und haben uns die Einheimischen auch gesagt, war ein Riesenfluss, der Madre de Dios. Und die haben uns gesagt, Mensch, ihr müsst also wirklich euch beeilen, sputen, dass ihr nach Hause kommt, nach Riberalta, bevor die Sonne untergeht. Also sonst wird es echt gefährlich. Ja, und wir haben dann auch gebetet und haben das dann auch versucht und so. Und dann sind wir zum Fluss runter und dann haben wir das Boot da schon und den Motor angeschmissen und gewartet. Jetzt geht die Sonne auf und rein ins Boot und los. Und wir sind gefahren und gefahren und gefahren und die Stunden vergingen. Und wir haben gedacht, jetzt in der nächsten Kurve, da sehen wir vielleicht Riberalta oder in der übernächsten Kurve. Und wir sind weiter und weiter und immer noch kein Riberalta in Sicht. Und auf einmal ging die Sonne unter. Auf einmal ging die Sonne unter. Und da haben wir gedacht, Mensch, ich habe noch meinem Kollegen gesagt, dem holländischen, Mensch, ich sage, Luke, was machen wir denn jetzt? Ja, sagt er, ganz einfach, beten. Ja, da haben wir gebetet. Und dieser Fluss, dieser Madre de Dios, das war eben auch das Gefährliche. Der hat so riesige Ausläufer, das sind dann aber, man denkt, der Fluss geht da weiter, aber der hört da auf, das ist wie eine Sackgasse. Ja, und dann die Kaimane da und Anacondas und so weiter, ich mache mal so richtig schön spannend jetzt. Ne? Naja, auf jeden Fall war das dann so, wir hatten dann gebetet und auf einmal geht uns doch der Motor aus von dem Boot. Ich habe gesagt, nee, jetzt haben wir doch noch gebetet. Und jetzt das? Und die Sonne ist jeden Moment weg und wir können nicht mehr steuern und nichts. Wo landen wir denn jetzt? Und da trieb uns der Fluss und der trieb uns und der trieb uns und der trieb uns in einen Seitenarm. Einen großen Seitenarm, wo man denken könnte, da geht der Fluss weiter, ging er aber nicht. Und da war ein Haus. In diesem riesen Urwaldgebiet. Eine Familie. Ein Licht sahen wir auf einmal und der Fluss ohne Motor trieb uns genau auf dieses Licht zu. Und da war da eine Familie, das waren Gummisucher und Paranussucher und so, die lebten da. Und der Herr hat das wunderbar geführt, dass wir denen dann auch noch das Evangelium weitergeben konnten. Und die haben uns reingeholt, die haben gesagt, Mensch, ihr könnt auf keinen Fall jetzt hier draußen, die Moskitos, die fressen euch auf und so. Kommt rein, ihr könnt hier bei uns übernachten, etc. Wir haben Essen gekriegt, alles. Sehen Sie? Alles muss zum Guten mitwirken. Oder fällt mir jetzt auch ein, der Beat Abri, ne, als er letzten Freitag, also Freitag vor einer Woche, die Evangelisation hatte, da im Maranatha-Haus für die Jugendlichen, dann erzählte er auch eine Geschichte von einem Jäger. Die Jugendlichen werden das wissen, von einem Jäger, der mit seinem Kind, mit seinem Jungen da irgendwo im Wald unterwegs war. Und der Junge so unbedacht, der war so fasziniert von den Schmetterlingen und läuft den Schmetterlingen hinterher und will die betrachten. Und dann merkte der Junge nicht vor lauter Begeisterung, dass er auf einen ganz gefährlichen Abhang zusteuerte. Und der Vater wollte rufen und rufen, Junge, nicht weiter, nicht weiter. Aber der Junge hat nicht gehört. Und da blieb dem Vater nur eins übrig, er hat das Gewehr genommen und den Jungen in die Beine geschossen. Naja, und da ist der Junge ins Krankenhaus gekommen. Und dann hat der Vater natürlich seinen Sohn auch besucht und der war total stocksauer. Der hat sich dann umgedreht und an die Wand geguckt, der wollte mit seinem Papa nicht mehr richtig was zu tun haben. Und als er dann nachher wieder aus dem Krankenhaus entlassen war, da hat der Vater ihn mitgenommen und hat ihn da an die Stelle geführt, wo dieser schlimme Abhang gewesen ist. Und da hat der Junge das erkannt und da hat er seinen Vater umarmt und hat dann wieder ganz lieb gewonnen. Sehen Sie, das sind so Beispiele, die uns das erklären dürfen. Es muss, ja, vielleicht sagst du, warum habe ich das nicht? Wieso bin ich das nicht? Warum muss ich jetzt durch diese Krankheit? Warum? Wir wünschen uns doch so Kinder, warum kriegen wir keine Kinder? Oder warum bin ich jetzt arbeitslos geworden? Was es da auch alles gibt, ja? Es dient mit. Es dient, das dürfen wir einfach glauben. Wie wir gelesen haben. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Es hat einmal jemand gesagt, ja, Gott hat das Rote Meer nicht weggenommen, als die Israeliten davor standen. Nein, er hat ihnen einen Weg dadurch geebnet. Das hat er getan. Aber er hat das nicht weggenommen. Und so dürfen wir das auch auf uns beziehen und sagen, ja, manche Dinge bleiben, die werden uns nicht weggenommen, aber der Herr wird uns durchführen. Wie auch immer. Er wird nichts zulassen in unserem Leben, was uns irgendwie wirklich schaden könnte. Es muss dienen, und wenn es dazu ist, dem Sohn Gottes ähnlicher zu werden, das geht ja dann weiter, ja, wenn man da gelesen hat, Römer 8, 28, denn wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Und dann geht es ja weiter, Vers 29. Denn welche er zuvor erkannt hat, darum geht es. Die hat er auch zuvor bestimmt, dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein. Das steht ja alles in dem Zusammenhang. Damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern, welche er aber zuvor bestimmt hat, diese hat er auch berufen. Und welche er berufen hat, diese hat er auch gerechtfertigt, welche er aber gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht. Darum geht's. Und alles, was in deinem Leben geschieht oder eben nicht geschieht, muss dafür dienen, was wir jetzt gelesen haben. Dient der Berufung, mit der Gott dich berufen hat. Dient dem, was Gott mit dir vorhat. Dient, dass du dem Herrn Jesus immer ähnlicher wirst, dient der Verherrlichung, deiner zukünftigen Verherrlichung. Es war so schön, der Freddy hat zwar gelesen, nicht aus dem Johannesbrief, ist noch nicht offenbart. Wir wissen aber, dass wir ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Stellt euch das mal vor. Ist auch so eine Gewissheit. Gut, hier machen wir Schluss. Amen. Ich darf noch ein Gebet sprechen. Ja, liebevoller Vater, in dem Namen des Herrn Jesus Christus, wir können es oft nicht fassen, Herr, ich ja auch in so vielen Dingen nicht begreifen oder ergreifen, aber das sind so wunderbare, wissenswerte Tatsachen, dass wir ein ganz neues Leben haben vor dir, auch wenn es uns oft schwerfällt, das zu leben. Aber du rufst uns auch auf, Herr, dass wir das umsetzen im täglichen Alltag. Und das möchte ich, das möchten wir lernen. Danke für die Gabe deines Sohnes. Danke für die Herrlichkeit, die auf uns wartet. Danke, dass wir voll Vertrauen wissen dürfen, dass alles, was uns begleitet, dienlich ist. Zu deiner Ehre, zu unserer Verherrlichung, unserer Berufung, unserem Auftrag wegen, auch wenn es Umwege sind. Wir wissen nicht warum, aber du bleibst uns die Antwort nicht schuldig. Danke für diesen Sonntag, Herr, für diesen schönen Tag und für die neue Woche und dass du da bist, Herr. Das wissen wir und darüber loben und preisen wir dich. Amen.